Die Börsenwelt, die verändert sich. Anlegen am Kapitalmarkt, das bedeutet heute Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Mit dem Plutos Finanz Podcast wollen wir diese und viele weitere Finanzthemen aufgreifen und mehr Licht ins Dunkle bringen. Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plutos Finanzpodcasts. Mein Name ist Dr. Maria Richnow und heute werfen wir mal einen ganz scharfen Blick auf die Staatsschulden der USA und Japan. Hierzu habe ich Herrn Dr. Müller wieder als Gesprächspartner mit dabei, unseren Bond-Experten und promovierten Volkswirt. Herr Dr. Müller, ich freue mich wieder auf unser heutiges Gespräch.
Ja, und ich freue mich wieder hier zu sein.
Wir wollen uns jetzt mal so ein bisschen die Staatsverschuldung, wie ich gerade schon angesprochen habe, der USA und Japan anschauen. Was bedeuten hier denn 120% oder gar 245% Schuldenquote? Können Sie da mal ein bisschen ausführlich das darlegen, wie hoch sind diese aktuellen Schuldenstände eigentlich?
Ja, 120%, das ist immer gemessen am Bruttoinlandsprodukt, nicht? Das ist die Verschuldung der USA gemessen am Inlandsprodukt. Das heißt, die Schulden sind höher als das jährlich produzierte, als die jährlich produzierten Waren und Leistungen. Und in Japan, Sie sagten 245%. Laut OECD ist das sogar mehr als doppelt so hoch, die Verschuldung Japans. Das ist natürlich bedenklich und hat auch eben vor zwei Wochen zu einer Art Käuferstreik geführt. Also als die Amerikaner zunächst mal 20-jährige Anleihen emittieren wollten, hatten sie weniger Nachfrage als gewöhnlich und die Renditen sind entsprechend auch angestiegen. Und das Gleiche war auch bei Japan der Fall. Auch die haben versucht, eine langlaufende Anleihe zu emittieren und haben relativ wenig Nachfrage hier gefunden.
Wie können wir jetzt dieses Schuldenmachen so ein bisschen greifen? Also ist das Schuldenmachen von Staaten das gleiche wie bei Unternehmen?
Also Schulden sind Schulden, das schon. Aber das ist natürlich ganz anders zu bewerten, wenn man jetzt auf einen Staat schaut oder auf ein Unternehmen. Ich bin lieber unterwegs auf der Seite der Unternehmen, weil da kann ich eben sehen, das Unternehmen hat gute Produkte, macht Gewinne, hat Assets, die meinen Schulden, also wenn ich irgendwie eine Anleihe gekauft habe vom Unternehmen, dann kann ich mir ungefähr ausrechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Schulden zurückgezahlt werden. Ich kann mir die Bilanz anschauen, ich kann mir die Gewinn- und Verlustrechnung anschauen. Das geht, aber bei Staaten ist das um so viel schwieriger, finde ich. Warum ist das so? Naja, also jeder Staat steht ja zunächst mal vor der Frage, wenn er Ausgaben finanzieren soll, macht er das mit Steuern, mit Steuereinnahmen oder macht er das über neue Schulden? Also er hat da die Wahl und Schulden sind natürlich bequemer, haben auch den Vorteil, dass die Bürger sich reicher fühlen. Also in beiden Fällen werden ihnen ja Finanzmittel entzogen, die sie nicht ausgeben können. Also bei Steuern ist es eine Zwangsabgabe. Bei einer Verschuldung ist es eine freiwillige Form. Ne? Man investiert in Staatsanleihen, man hat dieses Geld da nicht zur Verfügung, der Staat hat es zur Verfügung, aber man selber fühlt sich reicher, aber letztlich hat man diese Mittel auch nicht zur Verfügung, um sie auszugeben. Eigentlich sehr ähnlich. Und das ist natürlich jetzt auch im Fall, dass wenn ein Staat eben hier die Schulden nicht zurückzahlt, also in den Zahlungsausfall geht, dann ist das auch eine Art von Steuer, nicht? Also es werden diejenigen besteuert, die eben in diese Staatstitel investiert haben, in dem Glauben, dass sie ihr Geld auch zurückbekommen. Und deshalb hat der Staat hier die Entscheidung zu treffen, na, wen besteuern wir denn? Ja, entweder diejenigen, die hier uns geglaubt haben und die Staatsschuldentitel gekauft haben, oder versuchen wir nicht über höhere Abgaben alle zu besteuern, um aus dieser Verschuldung rauszukommen. Und das scheint mir irgendwo der fairere Weg zu sein. Ja, also als wenn man jetzt Leute hier bestraft dafür, dass sie Vertrauen in die Finanzpolitik des Staates hat. Also insofern, das ist eine rein politische Entscheidung und hängt davon ab, naja, zum Beispiel, wem gehören diese Schulden? Sind es Ausländer? Dann fällt es möglicherweise leichter, hier in den Default zu gehen. Oder sind das vielleicht Gruppen, Wählergruppen, die man nicht braucht? Dann fällt es vielleicht auch leichter. Sind es aber die eigenen Wähler, dann macht eigentlich keinen Sinn, aus staatlicher Sicht hier in den Default zu gehen.
Wollen wir hier gleich nochmal so ein bisschen ansetzen. Wie ist das jetzt eigentlich mit Schulden von ausländischen Währungen?
Na, bei ausländischen Währungen ist es ein bisschen anders. Da kann natürlich schon eine Überschuldung stattfinden. Da müsste ja zum Beispiel ein Wirtschaftsraum, um wieder in Gang zu kommen, beispielsweise seine Währung abwerten, ne? Dann würde die Exportnachfrage steigen, dann könnte sich das Land rausarbeiten. Aber andererseits beim Abwerten, dann werden ja wieder die ausländischen Schulden größer. Na, da kann es also durchaus eine Überschuldung geben, nicht? Das war in Argentinien der Fall. Die waren sehr stark in US-Dollar verschuldet oder auch in Euro. Und auch in Griechenland war es letztlich so, das war ja nicht unbedingt eine eigene Währung, das war ja nur der Euro, in den sich Griechenland verschuldet hat. Also da sieht es dann ein bisschen anders aus.
Jetzt wollen wir den Blick mal so ein bisschen in die Zukunft richten, aber nicht positiv, sondern ein bisschen schwarzmalerisch. Was wäre denn jetzt eigentlich, wenn die USA und Japan nicht zahlen?
Naja, ist natürlich klar, das hätte katastrophale Folgen. Das hat ja damals, die Finanzkrise war ja 2007, 2008 ausgelöst, dass man irgendwie eine kleine, ich sag mal klein, mit einem Augenzwinkern, kleine amerikanische Bank hier in den Default geschickt hat, in den Zahlungsausfall geschickt hat. Und die Folgen waren ja enorm. Jetzt stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn ein ganzer Staat hier in den Zahlungsausfall gehen würde, also sowohl bei den USA als auch Japan, da wäre praktisch das Finanzsystem pulverisiert. Also das wird sicherlich nicht passieren. Aber es ist natürlich schon so, dass die Anleger skeptischer werden und dafür, dass die Staaten so verschuldet sind, dann auch eine höhere Rendite folgen. Das ist schon so.
Kann man hier jetzt eigentlich sagen, dass wenn die Politik kein Signal eben von Disziplin sendet, dass natürlich dann die Märkte höhere Zinsen fordern, dass die Politik gemäß dem Motto ja Markt statt Moral handelt?
Ja, also die Märkte sind da natürlich unerbittlich, nicht? Wenn die sehen, da läuft etwas in die falsche Richtung, dann kann man die nicht per Dekret irgendwie dazu zwingen, anders sich zu verhalten, sondern die fordern dann eben in dem Fall einen höheren Preis, nicht? Also bei den amerikanischen Staatsanleihen hatten wir auf einmal Renditen gesehen vor 2 Wochen, dann die bei den 20-Jährigen über 5,10% waren, nicht? Das, oder wenn man jetzt auf die 10-Jährige guckte, dann waren die bei 4,6%, die lange Zeit waren sie deutlich, deutlich niedriger. Sind auch wieder ein bisschen runtergekommen. Also der Markt, der war kurz erschreckt und dann haben sich die Gemüter auch etwas beruhigt. Noch deutlicher ist es bei Japan nicht. Die waren am Jahresanfang, waren hier die 20-Jährigen noch bei 2% Rendite. Würden wir uns natürlich in Deutschland wünschen. Das wäre ja doch eine preiswerte Form der staatlichen Finanzierung. Aber es ist halt angestiegen. Darum geht es ja. Es ist angestiegen auf 2,6% und daran kann man ablesen, dass die Anleger hier doch etwas skeptischer geworden sind. Nicht das Problem ist halt dieser Zusammenhang, der auch besteht zwischen der Staatsschuldenquote und dem Wirtschaftswachstum und der Neuverschuldung. Nicht? Wir hatten da im Maastricht-Kriterium war irgendwie auf 60% festgelegt. Das hat ja einen Grund gehabt. Nicht? Man hat sich angeschaut, wie hoch ist das Wirtschaftswachstum? Damals ist man noch nominal vom Wirtschaftswachstum von 5% ausgegangen und dann hat man geschaut, wie hoch können eine Staatsschuldenquote sein, wenn langfristig die Schuldenquote nicht über 60% steigen soll. Ja? Da hat man irgendwie gedacht, 60%, da wären die Märkte unruhig. Jetzt haben wir hier 120, 245%. Okay, aber damals war man sehr streng und hat gesagt 60%, sonst wären die Märkte unruhig. Und dann kann man mathematisch ableiten, Verhältnis von Neuverschuldung gemessen am BIP geteilt durch das Wirtschaftswachstum entspricht dieser langfristigen Staatsverschuldungsquote. Und das waren eben diese 3%, also 3% Verhältnis, 3% zu 5% ergab dann die 60%. Und wenn sich jetzt natürlich hier die Koordinaten ändern, also wenn sich das Wirtschaftswachstum zum Beispiel niedriger darstellt, nicht 5%, meine Güte, wären wir froh, wenn wir das wieder hätten, dann folgt daraus natürlich automatisch, dass auch die langfristige Verschuldung dann höher ist und damit auch natürlich in dem Fall jetzt auch die Verunsicherung der Märkte. Also hier gibt es einen Zusammenhang, der beachtet werden muss. Und naja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass es in den USA gerade nicht sehr beachtet wird, nicht? Wenn Sie die Nachrichten verfolgt haben, Elon Musk hat sich da ja sehr, sehr kritisch geäußert über das Ausgabenpaket des US-Präsidenten, der ist ja die Staatsverschuldung, also die Neuverschuldung, nicht die Staatsverschuldung, die Neuverschuldung, die Netto-Neuverschuldung ist im Augenblick irgendwie bei 6,7% im letzten Jahr gewesen. Das würde eher Richtung 8% steigen. Also es ist völlig falsche Signal in die falsche Richtung. Und in Japan ist es ein bisschen anders. In Japan ist es schon so, dass man das erkannt hat, dass man runter will von der hohen Schuldenquote. Aber der Weg ist natürlich ein deutlich weiterer. Ne? Wenn wir hier von über 200% kommen Richtung 100, das ist natürlich dann schon ein weiter Weg. Aber da ist wenigstens das Signal in die richtige Richtung.
Was bedeutet das jetzt für die Anleger? Haben Sie da nochmal eine zentrale Botschaft? Was sind die Folgen daraus? Was bedeutet das denn?
Ja, was bedeutet das? Also natürlich hat das aufgezeigt, dass die Anleger einfach kritisch sind und auch erbarmungslos sind gegenüber schlechter Politik. Ich glaube, das ist die Hauptlehre, die man rausziehen kann. Dass ich jetzt sagen würde, die Renditen sind jetzt viel zu niedrig für Japan oder USA, das würde ich nicht sagen. Im Gegenteil, ich könnte mir vorstellen, wenn die Konjunktur nicht gut läuft in die USA, dass es wirklich zu Zinssenkungen kommt und dann wären auch die langfristigen Renditen eher nach unten gezogen. Aber es hat mich so ein bisschen innerlich gefreut, dass hier dieses Warnsignal von den Märkten ausgegangen ist als Signal in Richtung einer schlechter Politik.
Herr Dr. Müller, vielen lieben Dank für das schöne Gespräch heute wieder und die interessanten Einblicke in die Staatsverschuldung, nicht nur der USA und Japan, sondern wir sind ja auch so ein bisschen drüber hinausgegangen. Herzlichen Dank Ihnen.
Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich auch nochmal bei unseren Hörern. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen allen noch eine schöne Restwoche und freue mich auf die nächste Woche zu einer neuen Folge des Plutus Finanzpodcasts. Tschüss.
Disclaimer. Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Plutus Vermögensverwaltung AG und unseren Gesprächspartnern wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung ganz oder teilweise in veränderter oder unveränderter Form ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Plutus Vermögensverwaltung AG zulässig.
Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.